Der jüngste Monaco-Sieger aller Zeiten und der fünfte Sieg in Folge für Kimi Antonelli. Er gewinnt den großen Preis von Monaco. Wir sprechen darüber mit unserer Formel-1-Expertin Bianca Garloff. Hi Bianca.
Hallo Alex, hallo zusammen.
Ja, der fünfte Sieg in Folge. Er ist das Ding eigentlich von vorne souverän nach Hause gefahren. Beide Starts hat er sozusagen überlebt. Generell auch sein Startproblem nicht mehr da. Wie siehst du gerade diesen Entwicklungssprung von dem jungen Italiener auf Vergleich zum Vorjahr?
Ja, naja, der Entwicklungssprung, der ist ja nun schon ein paar Rennen da. Antonelli hat einen Lauf, ist damit auch ganz klar Favorit auf die Weltmeisterschaft. Insgesamt sehr, sehr schön zu sehen, dass, ja, dass es wieder einen neuen Shootingstar, einen neuen Superstar gibt. Jetzt ja auch in Italien, mega Hype um ihn. Die Runde im Qualifying wurde ja auch schon mit der von Ayrton Senna, ich glaube, 1988 verglichen. Aber Toto Wolff versucht ja, den Hype noch ein wenig zu bremsen und zu sagen, er muss es erst mal durchhalten. Aber du hast es ja eben gesagt, 66 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Lewis Hamilton. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wir dürfen jetzt auch eins nicht vergessen. Gestern hatte er einen, ja, ziemlich einfachen Job, bis auf die zwei Starts. Aber auch deshalb, weil Max Verstappen, naja, nur wenige Meter weit kam sozusagen oder nur eine Runde weit kam oder gar nicht erst vom Fleck kam. Ansonsten wäre das Rennen wahrscheinlich für Antonelli auch ein bisschen herausfordernder und schwieriger geworden.
Ja, du sprichst es gerade an mit Max Verstappen, dann machen wir doch mal direkt den Schwenker zu ihm. Was war da genau das Problem?
Ja, Verstappen wollte losfahren. Die Ampeln sprangen sozusagen auf, ja, nicht mehr rot, auch nicht grün. So ist es ja in der Formel 1. Die gehen einfach aus. Alle sind losgefahren, nur einer nicht, Max Verstappen, ist nur ein, zwei, drei Meter losgerollt. Und dann hat ihn das gesamte Feld überholt. Ja, hinterher hat er gesagt im TV-Pan, dass er mit dem Motor ein Problem hatte, dass er das auch schon auf dem Weg in die Startaufstellung gehört hat. Und am Ende sickert so ein bisschen durch, dass der Motor wohl doch schon ein bisschen alt war. Das ist halt immer noch der erste Motor, den Red Bull eingebaut hatte dieses Jahr. Und der hat die vielen Kilometer der ersten, ich glaube, es sind jetzt sechs Rennen, nicht so ganz überlebt. Und Isaac Hadjar ist zwar am Ende Dritter geworden, aber auch der hatte ja das ganze Rennen über die Probleme. Also da ist Red Bull wohl ein bisschen zu sehr ans Limit gegangen und Max Verstappen war in diesem Fall der Leidtragende. Ja, und das hat natürlich seine WM-Chancen jetzt auch erheblich ja, verringert. Er ist jetzt nur noch Siebter in der WM. Er hat letztes Jahr zwar auch sehr, sehr viele Punkte aufholen können, aber dass er das zweimal in Folge schafft, gegen Mercedes, gegen Antonelli, der wie gesagt diesen Megalauf hat, oh, das wage ich doch stark zu bezweifeln.
Ja, eben, der hat einen enormen Vorsprung, 66 Punkte, du hast es gerade schon erwähnt. Und dann auch noch auf Hamilton, auf den Teamkollegen sind es 68 Punkte. Ja, für den war das Rennen übrigens, ja, auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch. Er hatte ja diese Zeitstrafe für Speeding in the Pit Lane, also der hat zu früh auf den Knopf gedrückt, war ja sowieso ein Thema im Rennen. Kannst du uns ja auch gleich mal erklären, warum es da dieses Rennen so viele Strafen gab. Aber das Team hat eben diese Strafe nicht absolviert während des Rennens und hat dann noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen, die er dann nach der Safety-Car-Phase umgesetzt hat und dann ist er bis auf den letzten Platz da zurückgefallen im Rennen. Aber genau, warum hat Mercedes nicht diese 5-Sekunden-Strafe abgesessen?
Also erstmal George Russell, ein bisschen kann da einem ja schon fast leid tun. Wir erinnern uns, er sollte eigentlich derjenige sein, der Mercedes dieses Jahr zum Titel führt, zumindest aus seiner Sicht. Nach Lando Norris im letzten Jahr wollte er der nächste britische Champion sein und hatte sich ja auch entsprechend in Position gebracht. Er war der Nachfolger von Lewis Hamilton sozusagen bei Mercedes, derjenige, der dann jetzt, naja, der logische nächste Weltmeister geworden wäre. Und nein, dann kommt links und rechts und Kimi Antonelli und überholt ihn einfach. Und Russell steht ganz oft da jetzt am Wochenende wie so ein kleines Häufchen Elend. Sagt ja auch ganz klar, dass das Auto ihm nicht so liegt wie im vergangenen Jahr, dass sein Fahrstil nicht so zum Auto passt. Und wenn ich diese Sätze immer schon höre, dann weiß ich, das wird dieses Jahr ganz, ganz schwer. Und ja, er hat kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, so wie jetzt eben in Monaco. Du sprichst es an, die Zeitstrafe. Allerdings muss ich sagen, also du hast gesagt, er hat den Knopf zu früh gedrückt. Da gab es ja offenbar ein Problem in der Boxengasse mit der Pit-Speed-Messung sozusagen. Gab ja diverse Fahrer, die 0,1 Sekunden zu schnell waren, was wohl daran lag, dass die Boxengasse eine leichte Kurve beschreibt. Und es wird ja nicht so typisch geblitzt in der Formel 1, wie wir das aus dem Straßenverkehr so kennen, sondern es wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit vom Boxeneingang zum Boxenausgang genommen. Und wenn du dann diese Kurve hast in der Boxengasse, dann kann es passieren, dass das falsch gemessen wird. Wir hatten das vor vielen Jahren schon mal bei Sebastian Vettel, ich glaube 2010, 9 oder 10 war es, in Singapur. Da wurde der auch bestraft und da hatte ich ihn in Japan, das war das Rennen danach, im Fahrerlager erwischt, wie er heftig mit Charlie Whiting damals noch diskutiert hat, weil er die Strafe halt auch nicht verstanden hat oder eingesehen hat. Und ähnlich war es jetzt auch in Monaco. Kommen wir wahrscheinlich auch noch zu ein paar anderen Fahrern wie Pierre Gasly, die da jetzt auch heftig gegen vorgehen. So, aber zurück zu George Russell. George Russell konnte die Strafe, die 5 Sekunden Strafe, die ihm aufgebummt wurde, dann nicht absitzen in der Boxengasse, weil gerade das Safety Car draußen war und Mercedes davon ausging, dass wenn das Safety Car durch die Boxengasse fährt, dass dann keine Strafe abgesessen werden darf. Also haben sie das nicht getan, haben ihn einfach so abgefertigt und haben dann die nächste Durchfahrtsstrafe gekriegt. Und damit ist der gute George bis auf Platz 13 zurückgefallen. Ein Wochenende für ihn zum Vergessen. Der eine Mercedes-Pilot, der strahlende Sieger im Fürstentum, der hat ja auch wirklich schöne Bilder mit Kimi Antonelli gegeben, dann auch in der Fürstenloge. Also das ist schon alles sehr, sehr schön anzuschauen, dass die Formel 1 da ihren neuen Superstar gerade ja, bekommt. Ja, und der andere Mercedes-Star, George Russell, am Boden sozusagen. Könnten beide nicht weiter auseinanderliegen.
Ja, wirklich, einer im Tal der Tränen, der andere mit dem Sprung ins Meer. Ist ja traditionsgemäß in Monaco, nachdem man das Rennen gewonnen hat, auch der Vater ist mit reingehüpft. Schöne Bilder da, auf jeden Fall zumindest für den italienischen Piloten. Bianca, jetzt haben wir diese 66 Punkte Vorsprung, 68 ja sogar eben auf George Russell. Wie geht das weiter? Denkst du, dass da Russell nochmal zurückschlagen kann oder ist Antonelli so stark? Und weil ich habe mal ausgerechnet tatsächlich. Wir haben jetzt noch 16 Rennen und wenn die Mercedes-Jungs die Doppelsiege nur so unter sich ausmachen, muss Antonelli nur noch viermal vor Russell landen und wäre Weltmeister. Also das ist ja auch schon eine wilde Statistik. Also nochmal die Frage, wie geht das weiter?
Also, es ist natürlich durchaus möglich, dass George Russell den Anschluss wieder findet. Der hat ja das Fahren nicht verlernt. Das mit diesen Fahrstilen ist immer so eine Sache. Da brauchen die Piloten dann ein paar Rennen, um ihren Fahrstil auch tatsächlich an das neue Auto anzupassen. Ich glaube schon, dass Russell das kann. Ich glaube aber auch, dass Kimi Antonelli eines dieser Supertalente ist, was wir nur sehr selten sehen. So ein Michael Schumacher, so ein Senna, so ein Max Verstappen. Ja, kann man jetzt sagen, ich bin da ein bisschen zu früh mit meiner Bewertung. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich gucke jetzt 25 Jahre, nein, eigentlich 30, 35 Jahre fast Formel 1, macht das Ganze über 20 Jahre beruflich. Jemand, der 5 Siege in Folge holt, sei es ob jetzt im dominanten Auto oder nicht, der ist halt schon was Besonderes. Und das sieht auch George Russell, das wird er auch merken, der wird auch den Druck merken, den Mercedes auf ihn ausübt. Und auch diese Fragezeichen im Kopf von Toto Wolff, ob George Russell weiterhin auch der richtige, ja, ich muss es fast schon sagen, Co-Pilot von Kimi Antonelli ist. Da gibt es jetzt auch so zwei Theorien. Die eine Theorie würde besagen, warum sollte sich Toto Wolff einen richtigen Teamkrieg antun? Dann ist George Russell ja eigentlich genau der richtige Nummer-2-Beifahrer sozusagen. Die anderen sagen, nee, nee, du musst schon zwei Topstars im Team haben. Und da haben sie natürlich auch immer wieder Max Verstappen im Blick. So, und wenn Toto Wolff Max Verstappen im Blick haben sollte, dann wird es natürlich für George Russell gefährlich. Dessen Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Mercedes macht ja aber nur sehr kurze Verträge in letzter Zeit. Und dieser zusätzliche Druck, der da auf George lastet, macht das Ganze natürlich für ihn nicht einfacher. Also nochmal, ich bleibe dabei. Wer sich Russell angeguckt hat, jetzt am Wochenende in Monaco, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, der hat einen Fahrer gesehen, der tief verunsichert ist. Das sieht man Russell dann halt auch extrem an. Und aus diesem Tief wieder rauszukommen, gegen den eigenen Teamkollegen, der jetzt auch schon diesen Megapunktevorsprung hat, der einfach diesen Lauf hat, dem alles gelingt. Wolf hatte es am Samstag ja auch so schön gesagt, irgendwie er ist schnell, er sieht gut aus, die ganzen Teenage-Girls schwärmen für ihn. Also das ist ja, bei Antonelli stimmt im Moment alles und bei George Russell stimmt nichts. Und aus dem Tief rauszukommen, leicht wird es nicht. Es ist aber auch nicht unmöglich. Russell hat Erfahrung und der weiß, so eine Saison ist lang und da kann man sich auch aus dem Tief wieder rausarbeiten. Aber er muss sich da jetzt schon ganz schön selbst an seinem eigenen Schopf rausziehen aus der Grube.
Ja, also tiefe Einblicke da von dir ins Seelenleben von George Russell. Sein Landsmann Lewis Hamilton, Zweiter geworden, zum zweiten Mal auch in Folge und das dritte Ferrari-Podium. Also für Lewis Hamilton läuft es richtig gut. Gut, Antonelli ist ihm enteilt, da konnte er die Pace überhaupt nicht mitgehen, du hast das schon gesagt. Max Verstappen wäre wahrscheinlich der Einzige gewesen, der Antonelli da hätte gefährlich werden können. So ist es jetzt, Lewis Hamilton auf Platz 2. Ja, der Leclerc hinter sich, aber auch da nicht so den Druck gehabt. In dem Sinne eigentlich sogar ein recht einsames Rennen gefahren. Aber wir haben jetzt eben diesen starken Lewis Hamilton. Leclerc ja dann sogar mit dem Ausfall. Kannst du ja auch gerne nochmal den Grund nennen. Aber bleiben wir erstmal bei Lewis Hamilton. Wie kommt es, dass er jetzt diese Saison so viel besser zurechtkommt als vor allem auch eben Leclerc?
Naja, also grundsätzlich ist es ja so, das hat ja auch Russell schon gesagt, diese Autos erfordern einen ganz anderen Fahrstil. Und offenbar kommt dieser Fahrstil sowohl mehr Antonelli zugute, als auch eben Lewis Hamilton im Vergleich mit Charles Leclerc. Es gibt ja einige böse Zungen, die sagen, dass die Autos in Teilen am Limit etwas leichter zu fahren sind aufgrund ihrer Hybridantriebe. Es muss ja ein bisschen mehr gesegelt werden, es muss ein bisschen mehr rekuperiert werden. In einigen Kurven, wo sie früher absolut am Limit waren, die Fahrer, sind sie das nicht mehr. Inwieweit das jetzt für Monaco galt, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Da war ja der Hybridantrieb so ein bisschen eingeschränkt. Es gab auch die verstellbaren Flügel nicht, die normalerweise zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz scheint es so zu sein, dass eben diese aktuellen Autos dem Fahrstil von Hamilton mehr entgegenkommen als auch dem Fahrstil eines Charles Leclerc, der offenbar ja auch noch eine andere Abstimmung gefahren ist und bei dieser Abstimmung extreme Probleme mit seinen Bremsen hat, sich darüber auch das gesamte Wochenende beschwert hat, und am Ende waren auch die Bremsen laut ihm zumindest der Grund dafür, dass er in der letzten Kurve dann in der Bande gelandet ist. Er hat jetzt auch schon angekündigt, also er sah aus wie ein Idiot, er will nicht wieder wie ein Idiot aussehen und wird in Zukunft mehr auf Lewis Hamiltons Abstimmung gehen. Das wird dann andere Probleme für ihn zufolge haben, aber er braucht jetzt Konstanz und eben nicht dieses spitze Auto, was er offenbar sonst gefahren ist. Naja, und dass eben auch jemand wie Charles Leclerc Probleme hat. Und eben auch jemand wie George Russell, weil auch George Russell ist ja kein Nasenbohrer. Das zeigt, dass diese Autos eben einen ganz speziellen Fahrstil brauchen. Hamilton kommt damit besser klar. Und wenn du dann als Fahrer auch erstmal in dieser mentalen, positiven Phase bist, ja, wenn du erstmal diesen Lauf hast, wenn alles perfekt ist, dann ist auch noch Kim Kardashian da, Lewis Hamilton hat die Liebe wieder für sich entdeckt und so weiter und so fort. In der Startaufstellung gibt er ihr sogar einen Kuss, das ist ja alles herzerwärmend. Nein, Spaß beiseite. Lewis Hamilton scheint im Moment einfach glücklich zu sein. Und wenn das im Oberstübchen mental passt, dann kommt auch der Speed in Teilen zurück. Das sieht man bei ihm. Und für die Formel 1 ist es ja auch schön. Es gab ja dann den Restart, nachdem die Strecke zwischendurch asphalttechnisch nach Leclercs Unfall aufgebrochen war. Und da habe ich schon gedacht, das ist jetzt durchaus möglich, dass auch Lewis Hamilton sogar diesen Grand Prix gewinnt. Er hätte ja nur in Anführungsstrichen besser starten müssen als Antonelli. Und zack, gewinnt Lewis Hamilton im Ferrari den großen Preis von Monaco. Was wäre auch das für eine Geschichte gewesen? Und da sieht man auch wieder, ich meine, auch wir haben ja Hamilton letztes Jahr sehr, sehr stark kritisiert. Aber ja, Sieg und Niederlage liegen in der Formel 1 sehr schnell bei oder sehr nah beieinander. Und bemühe noch so ein Zitat, man ist immer nur so gut wie sein letztes Rennen. Das sieht man jetzt auch wieder an Hamilton und Leclerc. Und dass Leclerc auch mental sich selbst ein bisschen hinterfragt, vielleicht auch sein Team hinterfragt. Sieht man auch an gewissen Aufnahmen aus der Garage, wo er sehr, sehr aggressiv auch gestikuliert, sehr unzufrieden ist mit sich, mit Ferrari. Dann ja auch, als beide zum Boxenstopp während der Safety-Car-Phase reinbeordert wurden, sehr stark kritisiert oder bezweifelt hat, warum er überhaupt zum Stopp kommen musste. Er war der Meinung, dass er so hätte vor Hamilton landen können. Also da ist schon auch so ein bisschen Zunder bei Ferrari im Team. Naja, und aber aus Fansicht ist es ja schön, schön zu sehen und eigentlich auch schön zu sehen, dass der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton sein Mojo wiedergefunden hat und vielleicht uns auch noch diesen Sieg im Ferrari beschert.
Ja, Leclerc auch sehr unzufrieden, aber er hat jetzt natürlich auch frisch seinen Vertrag bei Ferrari verlängert. Und jetzt halt eben die Niederlage gegen Hamilton, die teaminterne, ausgerechnet bei seinem Heimspiel. Auf dem dritten Platz dann Isaac Hadjar gelandet, hat dann auch von den Strafen und den Problemen der anderen Piloten profitiert. Selbst aber auch Probleme mit der Fahrbarkeit gehabt, hat er sich im Rennen beklagt. Dann ist ja sogar Russell fast auf der Strecke noch an ihm vorbeigekommen. Also es wäre eines der wenigen Überholmanöver im Rennen gewesen. Ja, sein Landsmann Pierre Gasly, der hat nach dem Rennen mächtig geschimpft. Auch da ging es um die Strafen.
Ja, genau. Also Gasly hat vor allen Dingen deshalb geschimpft, weil er sich eigentlich auf dem Podium gesehen hat und nicht seinen Landsmann Isaac Hadjar. Hadjar hat in dem Fall profitiert davon, dass Gasly auch so eine Durchfahrts- oder nicht Durchfahrtsstrafe, so eine Strafe für Speeding in der Pitlane bekommen hat, wie ja, ich glaube, 6 Piloten. Also wie gesagt, da stimmte etwas mit der Messung nicht. Ich sehe die Schuld da auch nicht unbedingt bei den Fahrern. Das ist diese kurvige Boxengasse. Das muss auch die FIA entweder anders im Griff haben oder den Teams anders erklären, sodass die Teams dann so ein bisschen mehr Margin einbauen können. Und Gasly hat dann halt hinterher gepoltert, hat gesagt, für so einen Moment auf dem Podium, da reißt er sich den Arsch auf, arbeitet praktisch ja sein ganzes Leben dafür und dann wird ihm das weggenommen, weil die Zeitnahme in der Boxengasse nicht richtig funktioniert oder nicht so funktioniert, wie sie erwartungsgemäß funktionieren sollte. Ich kann Gasly da schon in gewisser Weise verstehen. Das wäre natürlich für ihn, für Alpine, für Flavio Briatore auch wirklich eine geile Geschichte gewesen, wenn er ausgerechnet beim großen Preis im Fürstentum dann auch auf dem Podium gelandet wäre. So hat es Isaac Hadjar geschafft. Zeigt ganz grundsätzlich, dass der Red Bull nicht so schlecht sein kann. Aber seine Motorprobleme zeigen eben auch, dass Red Bull dazu sehr am Limit gearbeitet hat. Der Antrieb an sich ist ja gar nicht so schlecht. Es gibt ja Gerüchte sogar, dass bei diesem Auduo-System, also bei dem Angleichungssystem, welcher Motorhersteller darf jetzt noch in Sachen Zuverlässigkeit und Performance nachbauen, dass Red Bull da oder der Red Bull Ford Motor da ja sogar der beste Motor ist oder die Benchmark, sehe ich nicht ganz so. Da wird Red Bull, glaube ich, auch noch ein bisschen gegen vorgehen. Aber insgesamt fällt mir halt auf, dass Red Bull diese Gelassenheit, dieses, ja, das, was sie früher ausgezeichnet hat in ihrer dominanten Zeit, dass vieles einfach gelang, dass sie sich keine Fehler erlaubt haben, auch mit Jonathan Wheatley am Kommandostand, der ja nun auch fehlt, nachdem er ja aber auch bei Audi schon wieder weg ist. Es läuft da nicht so rund, wie es rund laufen müsste. Und das lässt mich auch weiter daran zweifeln, ob Max Verstappen sich das über die nächsten Jahre noch antun wird, wenn einfach Red Bull durch den Verlust zu vieler guter Leute, auch Helmut Marko, ich finde, Helmut Marko fehlt, dass es bei Red Bull eben durchaus knarzt im Gebälk sozusagen. Und das wird für diese Saison jetzt auch noch sehr spannend zu sehen sein. Wie geht Max Verstappen damit um? Wie geht er damit um, dass er jetzt 2 Jahre in Folge wahrscheinlich keinen WM-Titel holt, obwohl er nach wie vor zu den besten Fahrern der Formel 1 zählt, wenn nicht sogar der Beste ist? Also da muss er sich jetzt Gedanken machen, was will er? Und dann muss man schauen, welche Möglichkeiten hat er überhaupt? Ich habe ja Mercedes eben schon gesagt, gibt die 2 Theorien. Eine ist, Wolf will ihn unbedingt haben. Die andere ist, ah, lieber doch nicht 2 Topstars in einem Team, die sich dann auch noch gegenseitig das Leben schwer machen und vor allen Dingen Toto das Leben schwer machen. Was ist bei Ferrari, wo Lewis Hamilton gerade zurück zu alter Stärke findet, aber Charles Leclerc seinen Vertrag unterschrieben hat, seinen neuen? Da ist ja auch Olli Berman noch in den Startlöchern, die man angeblich versprochen hat, nach Lewis Hamilton das Cockpit zu kriegen. Also auch alles schwierig. Wenn man Max Verstappen haben kann, nimmt man den dann trotzdem. Was ist mit McLaren, wo Zak Brown ja sagt, wir wollen keinen Max Verstappen, wir sind mit Oscar Piastri und Lando Norris happy. Weiß ich nicht. Auch da, wenn man einen Max Verstappen haben kann, nimmt man ihn dann nicht. Also das wird sehr spannend werden. Aber ja. Isa Katschai hat jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag hinter sich gebracht auf dem Podium und Pierre Gasly, ja, fand das eben nicht so gut. Und Alpine wird auch das Right of Review anwenden. Also sie möchten nochmal neue Beweise vorlegen und zeigen, dass die Strafe halt nicht gerechtfertigt war. Und dann wird das Ganze nochmal spannend.
Ja, das war auf jeden Fall der Formel 1 nicht würdig, wie das da gehandhabt wurde. Wie gesagt, wir haben da auch im Training maximal immer so ein Speed-Limit-Thema, dann ist das aber auch schnell aussortiert. Aber gleich 5 Strafen im Rennen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und zeigt auch, das war ein strukturelles Problem da beim Rennen. Dann, was der Formel 1 auch nicht, oder was auch nicht Formel 1 würdig war, Bianca, der Asphalt, der sich da aufgelöst hatte. Deswegen gab es ja diese rote Flagge. Man hat sich aber entschieden, das Rennen fortzuführen. Es ging auch gut. War es demnach auch die richtige Entscheidung? Was war da genau los?
Also grundsätzlich finde ich es immer die richtige Entscheidung, ein Rennen dann auch zu Ende zu bringen. Stehender Start hat auch nochmal Würze reingebracht. Wie es gelaufen wäre, wenn Lewis Hamilton dann den Start gewonnen hätte und damit womöglich das Rennen, weiß ich nicht, weil letzten Endes war Antonelli so dominant und der hat den Sieg schon absolut auch verdient gehabt. Kommen wir nochmal zum Asphalt. Es ist genau an der Stelle aufgebrochen, wo zuvor Lance Stroll und dann ja auch Charles Leclerc gecrashed sind. Leclerc ist der Meinung, es lag an seinem Auto, an seinen Bremsen, gibt aber auch ganz klar Videos, wo man sieht, wie praktisch diese Asphaltmarbles sich auf seinen linken Vorderreifen legen. Und dann hat man halt dort einfach auch an der Vorderachse links keinen Grip mehr. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Kombination aus beidem gewesen ist. Das war eine Stelle, die neu asphaltiert wurde, also geflickt wurde. Ja, und das haben wir schon ein paar Mal in der Formel 1 gehabt. Ich glaube, in Kanada war das auch mal in der Haarnadel, die dann aufgebrochen ist. Das passiert immer wieder. Sowas darf natürlich nicht passieren. Ist schon ein bisschen peinlich für die Gassen der Monegassen. Das sage ich ja immer so schön. Auch für die Formel 1 ein bisschen unangenehm. Wird riesen Trara aufgefahren. VIPs, Mega-Yachten im Hafen. Also ich fand in Teilen auch mit der Präsentation des Audi Nuvolari war dann nochmal wieder, also die Formel 1 hat in Monaco fame-technisch, ruhmtechnisch nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt und dann hält die Strecke halt nicht. Also es ist schon ein bisschen unangenehm. Ja, aber man sieht halt auch, wie viel Kräfte von den Hinterreifen ja auch gerade eben auf so einen Asphalt wirken, gerade auch in so einer an so einer Stelle eine Kurve, wo dann eben auch rausbeschleunigt wird auf die Startzielgeraden. Am Ende sind es alles normale Straßen. Also so unangenehm das ist, es kann offenbar passieren. Ja, und dass sie dann für die letzten 10 Runden sich dann nicht weiter was draus gemacht haben, das finde ich eigentlich gut. Es wurde pragmatisch gelöst. Fürs nächste Jahr muss da aber eine bessere Lösung her, weil solche Bilder an sich, die wollen wir natürlich nicht sehen.
Ja, immer mehr Bling Bling und vielleicht so ein bisschen Fokusverlust auf die wesentlichen Dinge. Also jetzt das mit dem Speed Limit und jetzt der Asphalt, kann man da auch schon fast so sagen. Für den
Ja,
aktuellen, ja.
und insgesamt, also die Formel 1 muss halt schon auch wissen, wenn sie in Monaco fährt, dass da immer auch so kleine Gefahren lauern. Wir kennen ja auch die Gefahr des Boxenfunks, der dann in den Hochhausschluchten sozusagen auch nicht immer gut funktioniert. Also da sind schon ein paar Unzulänglichkeiten, aber die man abstellen kann, wie zum Beispiel so eine Asphaltstelle, die nicht gut genug geflickt wurde, das sollte man halt vorher abstellen. Hast du es eben sehr schön gesagt, sehr, sehr viel Bling Bling, aber sie kriegen dann die Basics nicht hin. Ja, genau. Also das finde ich, muss die Formel 1 sich schon dann auch sagen lassen.
Ja, absolut. Der aktuelle Weltmeister Bianca. Wir haben jetzt 6 Rennen hinter uns und dreimal war Norris nicht im Ziel. Einmal konnte er gar nicht erst starten in China, jetzt in Monaco das Problem wahrscheinlich mit der Batterie und dann noch der dritte Ausfall jetzt zuletzt in Kanada. Also der wird auf jeden Fall um den WM-Titel wohl nicht mehr mitkämpfen. Generell McLaren mit Zuverlässigkeitsproblemen. Die Elektronik hat ja auch schon gestreikt. Dann jetzt wieder die Batterie. Das war ja auch beim Werksteam ein Thema. Das ist ja auch eh was für Unruhe sorgt. Wie stufst du die Lage gerade um Norris und McLaren ein?
Klar, naja, McLaren zufrieden sind die definitiv nicht. Haben ja in Monaco groß ihren 1000. Grand Prix feiern wollen, aber am Ende kein Wörtchen mitreden können, noch nicht mal ums Podium. Wenn man sich Andrea Stella anguckt, der dann ja immer bei Sky vor die Kameras treten muss, happy ist der nicht. Lando Norris als amtierender Champion kann darüber auch nicht glücklich sein. Es sind zu viele technische Defekte auftreten, zu viele Ungereimtheiten auch im Umfeld des Mercedes-Antriebs. Also da wird es wahrscheinlich auch noch mal das ein oder andere klärende Gespräch geben müssen. Es ist schon ein bisschen komisch zu sehen, dass Lando Norris als amtierender Champion eine so geringe Rolle spielt in dieser aktuellen Saison. Ja, andererseits glaube ich, dass er nach wie vor genießt, dass er es im letzten Jahr geschafft hat. Es haben ja letztes Jahr schon einige gesagt, er wird einer dieser One-Off-Champions sein, die unter günstigen Voraussetzungen mit einem sehr, sehr starken Auto und einem sehr guten Motor den WM-Titel geholt haben. Zu Recht. Aber es sieht im Moment zumindest nicht danach aus, dass er einer derjenigen ist, die auch mehrere Titel holen können. Und wie Oscar Piastri insgesamt damit umgeht, da bin ich auch mal gespannt. Er galt ja eigentlich als dieser nächste Shootingstar, der jetzt Kimi Antonelli viel früher geworden ist, als man es erwartet hat. Das wird den und seinen Manager, immer noch Manager, Mark Webber, der zwar nicht mehr vor Ort ist, aber im Hintergrund immer noch die Fäden zieht, das wird Piastri wurmen. Und ich könnte mir da durchaus auch vorstellen, dass es so Gedankenspiele gibt, Tausch, Webber, Verstappen, der eine zu McLaren, Max Verstappen dann eben auch mit dem extra Speed, den er womöglich hat, vielleicht das alte Traditionsteam wieder auf Vordermann bringen. Piastri, der Meinung, dass er vielleicht bei Red Bull die besseren Chancen hat. Also diese Silly Season, die wird noch interessant werden. Es gibt so viele Varianten, die da eine Rolle spielen könnten. Für McLaren im Moment aber eben keine einfache Situation. Aber hey, die sind Weltmeister, zweimal in Folge Konstrukteursweltmeister geworden, letztes Jahr dann auch mit Lando Norris Fahrerweltmeister. Die haben erstmal sich jetzt nichts vorzuwerfen und dass es dieses Jahr halt jetzt noch nicht so gelingt, ja. Ist dann halt so.
Ja, jetzt haben wir über die absoluten Top-Piloten und Top-Autos der Formel 1 gesprochen, Bianca. Fernando Alonso hat seinen ersten Formel-1-Punkt in der Saison 2026 geholt. Ja, kurzzeitig war ja Sergio Perez Zehnter, da hätte es für Kittelik den ersten Formel-1-Punkt gegeben, aber auch der hat noch eine Strafe bekommen. Am Ende Alonso auf Platz 10 im Tal der Tränen von Aston Martin.
Ja, er hat Sergio Perez zu verdanken, der damit natürlich einen Cadillac einen Bärendienst erwiesen hat. Also ich meine, alleine auch Cadillac im ersten Jahr dann direkt in Monaco in die Punkte zu fahren, das wäre natürlich schon für die Kollegen mega gewesen. Aber nein, Sergio Perez hat es nicht hingekriegt, bei dem Neustart 10 Runden vor Schluss oder 8 Runden vor Schluss war es dann ja, glaube ich, sich ordentlich in seine Startposition, in seine Startbox reinzustellen. Ja, hat noch nicht genug Erfahrung, der junge Mann. Kann ruhig mal passieren, hat ihn dann aber eben eine Strafe gekostet. Und Fernando Alonso, ebenso erfahren wie Sergio Perez, wenn nicht noch erfahrener, auf den 10. Platz gespült und damit den Punkt in Monaco für Aston Martin eingeheimst. Adrian Newey und Lawrence Stroll werden sich megamäßig darüber freuen. Es ist ein Riesenerfolg für Aston Martin und den Doppelweltmeister Fernando Alonso.
Also da herzlichen Glückwunsch für das Team, was ganz
Genau,
andere.
man hat hoffentlich die Ironie in meiner Stimme ein wenig rausgehört. Aber nein, nichtsdestotrotz, das ist natürlich unter den Bedingungen, unter denen Aston Martin dieses Jahr fährt, ist das natürlich trotzdem schon ein schöner kleiner Erfolg.
Und damit hat man direkt mal den Rückstand zu Audi halbiert, denn Audi hat seit den 2 Punkten von Melbourne, die Gabriel Bortoleto eingefahren hat, keine Punkte mehr geholt. 5 Nuller in Folge, also 5 Ringe sozusagen gerade für Audi, wenn man so will. Bortoleto 11. Hülkenberg natürlich mit der Strafe für die Kollision mit Carlos Sainz. Bewerte die doch gerne mal die Situation. War das für dich wirklich eine Strafe?
Also erst einmal grundsätzlich zu Audi. Die hätten natürlich sehr gerne jetzt ausgerechnet in Monaco genau diesen Punkt geholt, den jetzt Aston Martin und zuvor Cadillac geholt hatte. Haben groß ihren neuen Supersportwagen, den Nuvolari, dort vorgestellt. Gerade auch am Sonntagvormittag ist Nico Hülkenberg damit ja auch noch über den Kurs gefahren. Schon ein geiles Auto, muss ich sagen. Gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Hat er auch zur Folge, dass auch Gernot Döllner da war, der Vorstand von Audi. Und wenn ein Vorstand da ist, dann möchte natürlich das Team eigentlich auch zeigen, was es kann. Umso schöner wäre es gewesen, auch diesen Punkt dann auch zu holen, auch für Nico Hülkenberg. Ja, und vielleicht war er da ein klein wenig übermotiviert. Ich während des Rennens habe ich mir gleich gedacht, oh. Da hat er aber Carlos Sainz doch ganz schön weggerempelt, weil er einfach. Ja, er hat die Kurve nicht gut genug gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie sie heutzutage heißt. Ich sage immer noch Löwskurve. Da ist er ein bisschen zu motiviert reingestochen. Und es war eigentlich klar, dass er da dann irgendjemanden erwischt. Es war dann Carlos Sainz, der von außen halt so ein bisschen in die Kurve reingestochen ist. Und aus meiner Sicht ist das leider schon durchaus eine Strafe. Ich glaube, Nico war da einfach, naja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ein bisschen übermotiviert. Er hing das ganze Rennen hinter diesen Williams, die ja dann auch noch ihre Spielchen da gespielt haben. Albon und Sainz wollten ja versuchen, praktisch sich einen Platz zu erschleichen, in dem der eine die Hinterherfahrenden blockt, um dem anderen Fahrer einen Boxenstopp zu ermöglichen. Das hatten wir auch vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal gesehen, als 2 Boxenstopps Pflicht waren in Monaco. Das hatte ja nicht funktioniert. Williams hat diese Strategie dann jetzt trotzdem umgesetzt. Das hat Hülkenberg, glaube ich, tierisch dahinter genervt. Und ich glaube, er hatte einfach keine Geduld und wollte sich da jetzt in die Punkte rempeln. Hatte ja auch gut funktioniert. Er lag dann zwischenzeitlich auf Platz 8 und es war nicht hundertprozentig klar, ob er eine Strafe kriegen würde oder nicht. Aber hat sie dann gekriegt, ist damit auf Platz 14 zurückgefallen. Ja, und damit hat natürlich Audi den Erfolg, den sie ausgerechnet jetzt in Monaco ja auch wirklich gerne geholt hätten. Das hätte schon alles auch ganz gut gepasst, diese Geschichte eben auch mit der Vorstellung des neuen Autos. Es hat jetzt dann doch wieder nicht funktioniert. Ich glaube, das nervt Nico tierisch. Ich kann ihn auch total verstehen. Und es hätte ja vielleicht auch gut gehen können, wenn nicht Sainz so von außen da so mit dann reingestochen wäre. Aber wenn es dann zum Unfall kommt, dann hat Hülkenberg mehr Schuld als Sainz und dann muss es da auch die Strafe geben. Es gab ja hinterher auch noch eine Kollision mit Colapinto und Sainz, wo Colapinto Sainz auch umgedreht hat. Colapinto hat da keine Strafe gekriegt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Gab es aber die Diskussion, das hatte Timo Glock bei Sky dann so ein bisschen aufgelöst, dass womöglich Sainz da schon ein Hinterrad- oder Hinterradaufhängungsdefekt hatte und entsprechend früher gebremst hatte, komisch um die Kurve rumgefahren ist und Colapinto ihn deshalb erwischt hat. Das nehme ich jetzt einfach mal so als bare Münze. Es ist für Audi trotzdem schade, sind mit einem großen neuen Motorhome angereist in Monaco. Also viel PR auch gemacht in diversen ja, TV-Sendern und Medien habe ich gesehen, wie auch sie viele Journalisten in das Motorhome reingelassen haben, um darüber zu berichten. Über den Nuvolari wurde natürlich sehr, sehr viel berichtet. Ist auch insgesamt eine schöne Geschichte, der Mann mit dem, der sogar mit dem gelben Pullover ja im Auto fuhr, im Auto Union der 30er Jahre. Aber die Geschichte konnte sporttechnisch leider nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden.
Nee, wirklich nicht. Ich fand es trotzdem komisch, dass Colapinto übrigens keine Strafe bekommen hat, denn auch wenn der vorfahrende Pilot ein Problem hat, du kannst ihn nicht einfach über den Haufen fahren. Also das fand ich sehr, sehr komisch. Ja, genau, Nuller für Audi und Lance Stroll übrigens ja auch noch mit dem Unfall ein ähnlicher wie bei Leclerc. Also sah zumindest ähnlich aus, aber da war es mit dem Motor, der weiter angeschoben hatte, ne?
Ja, also der Motor soll weiter angeschoben haben, aber auch da dieselbe Stelle. Auch da sieht man Asphalt-Marbles auf dem linken Vorderreifen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es eine Kombination einfach wie bei Leclerc aus beidem war. Also ich würde da jetzt nicht komplett nur den Piloten in der Schuld sehen. Es ist eine sehr komische, also es sind komische Unfälle. Ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern, dass ich da mal Piloten gesehen habe, die einfach so geradeaus fahren wie Leclerc und Stroll. In der Kurve, ich glaube, die heißt ja Anthony Noges oder sowas in der Art. Ich stand da übrigens auch schon mal vor ein paar Jahren, konnte man, wurde das in Monaco alles noch ein bisschen lockerer genommen, da konnte man als Journalist auch tatsächlich auf die Innenseite dieser Kurve sich stellen und dann sind die Autos noch nicht mal im Meter Abstand an einem vorbeigefahren. Das war schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, solche Unfälle habe ich da noch nicht gesehen. Ich glaube durchaus, dass das was mit diesem aufgebrochenen Asphalt auch zu tun hatte. Ja, aber gut. Lance Stroll bekleckert sich ja ohnehin nicht gerade mit Ruhm. 0 zu 42, glaube ich, ist jetzt sein Rückstand im Qualifying gegen den alten Mann Fernando Alonso. Naja, sagt da besser nichts weiter zu.
Sowas haben wir in der Saison aber eh schon öfter gesehen, wenn da irgendwas mit dem Deployment vom Elektromotor nicht passt, dass das Auto dann einfach nachschiebt und dann da ganz komische Situationen zustande kommen. Grüße gehen raus an
Ja.
Piastri in Australien zum Beispiel, ne?
Wobei ich auch also sagen muss, wenn man auf dem linken Vorderreifen keinen Grip hat, dann könnte sich das vielleicht ähnlich anfühlen. Ich bin ja in meinem Leben ganz sicher noch nicht so viele Rennautos gefahren wie die Formel-1-Stars, aber das eine oder andere durfte ich auch schon fahren. Und auch ich war dann immer ein klein wenig übermotiviert. Einmal warst du sogar dabei, als ich René Rasts DTM Audi von 2000, oh Gott, wann war das? 2017, glaube ich, gefahren bin, in Neuburg bei Audi. Da gibt es auf der Rennstrecke einen Hügel und dann eine Blinde rechts. Und ich bin da ein bisschen zu schnell rein und bin dann auch voll auf die Bremsen. Dann hat auch mein linkes Vorderrad blockiert. Und ich bin dann genauso geradeaus geschossen wie Leclerc und Lance Stroll. Ich hatte auch das Gefühl, das Auto schiebt einfach weiter, aber das hat es halt getan, weil die Vorderachse keinen Grip aufgebaut hat und ich einfach nicht um die Rechtskurve rumkam. Ich bin dann im Kiesbett gelandet in meiner allerersten Runde mit kalten Reifen. War ein bisschen unangenehm. Ich wurde dann auch direkt erstmal reingerufen. Ich will nur sagen, wenn die sich das jetzt vielleicht nochmal genau angucken, wenn sie die Daten analysieren, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das durchaus mit diesen Asphalt-Marbles, die sieht man auf Videos, wie die sich auf dem linken Vorderreifen so ein bisschen schön rumgelegt haben, dass dieser Gripverlust einfach für genau das Gefühl sorgt, was am Ende Leclerc und auch Lance Stroll hatten.
Ja, am Ende die Mischung aus beidem praktisch, Bianca. Dann sind wir für heute auch durch. Geht er jetzt dann schon kommende Woche in Barcelona weiter? Vielleicht da noch ganz kurz, was erwartest du da?
Ja, Barcelona wieder eine ganz andere Strecke als Monte Carlo. In Barcelona wird man sehen, wer es aerodynamisch drauf hat. Das sagt ja, oder man sagt ja, wer in Barcelona gut ist, der ist dann auch über den Durchschnitt der gesamten Saison gut. Ich rechne aber auch da wieder mit Mercedes, muss ich ganz klar sagen. Eigentlich auch mit Red Bull und mit Ferrari. Also es könnte wieder spannend werden, wobei ich Mercedes immer noch ja, relativ weit tatsächlich vorne sehe. Das heißt, George Russell wird da die Herausforderung haben, den Rückstand auf Kimi Antonelli ja, unbedingt zu verringern. Aber Barcelona ist nur das eine Motorsport-Event in der nächsten Woche, von dem wir dann berichten werden, weil ich werde in Le Mans sein. Die 24 Stunden finden ja statt und für mich traditionell eines der Highlights auch der Motorsportsaison. Und entsprechend werden wir euch von beiden Rennen dann auch berichten können.
Genau. In diesem Sinne, euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.